Jesus wollen wir heute Morgen groß machen. Liebe Gemeinde, ich wurde gebeten, ein paar Worte zu mir zu sagen. Nun, mein Name ist Andreas Karau, man hört, ich komme nicht aus Bayern, meine Heimat liegt in Cuxhaven. Dann waren 16 Jahre Hannover angesagt und meine Frau ist Salzburgerin und 2002 kam ich nach Burghausen. Wunderbar, wunderschön. Und ich landete bei der Diakonie und habe dort in der Sozialpsychiatrie gearbeitet. Aber da berichte ich später noch mal etwas mehr. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und kenne die Silke und den Andreas, ich glaube schon 15, 20 Jahre. 15 auf jeden Fall. Stimmt's, Silke? 13, du weißt es genau. Die kennt sich mit Zahlen aus, die Silke. Liebe Gemeinde, ich wurde gebeten, etwas über Jesaja 55 mitzuteilen, mitzugeben. Und ich habe gehört, ihr habt schon einige Zeit die Jesaja bearbeitet. Und da möchte ich euch heute mitnehmen. Ausgangssituation ist folgende. Vor rund 2.500 Jahren war das Volk Israel in einer schweren Situation, in einer Gefangenschaft. 70 Jahre im Babylon, 70 Jahre im Irak heutzutage. Und dann dachte ich mir, 70 Jahre Gefangenschaft. Damit ist ja nicht unbedingt gemeint schwedische Gitter oder so, ja, also Knast, sondern es kann auch eine Gefangenschaft sein, wenn man nicht rauskommt, wenn man nicht in die Freiheit kommt, wenn man vielleicht auf einer Burg lebt, wie in Burghausen. Du bist vielleicht bedroht, aber bist irgendwie gefangen auf der sicheren Burg. Oder bist auf einer Insel, auch da bist du möglicherweise gefangen, wenn du nicht schwimmen kannst oder kein Boot und Schiff da ist. Also Gefangenschaft ist das Thema unter anderem. Und das möchte ich einfach nur mal vorweg schicken. Und es gibt aber auch Gefangenschaft im Leben, im Kopf, Abhängigkeiten, Sucht. Und darum möchte ich es ein bisschen größer malen. Jeder Mensch mag traurigerweise mal Phasen gehabt haben, wo er in Gefangenschaft ist und nicht in die Freiheit kommt. Es gibt auch seelische Gefangenschaft übrigens. Gefangen von Krankheiten und Nöten. Gut, okay, soweit der Einstieg. Und wenn Menschen eben gefangen sind, dann haben wir es oft so auch damit zu tun, dass dann die Gedanken auch nicht gerade die ermutigsten sind. Ja, sondern dann kommt so die Fantasiewelt in Gang und du bist auf einmal von Festlegungen gefangen. Mein Gott hat keine Macht mehr. Oder dein Nachbar sagt, du und dein Glauben, vergiss es. Oder vielleicht sagen andere wiederum, hör auf, du kannst sowieso nichts. Da ist Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Ja, worauf soll ich denn eigentlich noch hoffen? Worauf sollten die Israeliten damals eigentlich noch hoffen in ihrer Gefangenschaft? Mein Titel heute Morgen habe ich mitgebracht über den Jesaja 55. Gottes Sicht ist größer als deine. Gottes Sicht ist größer als deine. Jesaja wurde von Gott genutzt. Die Stimme Gottes durch den Propheten Jesaja möchte Folgendes in diesem Kapitel zum Ausdruck bringen. Er wollte den Gotteshunger der Israeliten im Exil neu wecken. Sie waren frustriert, sie waren gefangen und hatten gar nicht mehr den Blick nach vorne. Jesaja wollte den Gotteshunger der Israeliten wecken, er wollte sie darin neu gewiss machen, der Gott ihrer Väter und Mütter ist auch ihr Gott. Er ist noch nicht am Ende mit ihnen. Seine Vision, seine Zusage wollen wir so hören. Er wollte neu zur Sprache bringen, dass allein Gott Israels den Hunger und den Durst nach einem erfüllten Leben nachhaltig stillen kann. Und darum lesen wir jetzt einfach mal die Verse 1 bis 6. Wunderbar, Björn, das ist ein Team hier. 1 bis 6 beinhaltet verschiedene Aufforderungen und Tipps fürs Leben. Und ich lese die ersten 3,5 Verse. Zunächst die Einladung Gottes an Hungrige und Durstige. Nun, wir alle wissen, Lebensmittel kosten Geld und sind bald verbraucht. Oder? Kennt das jemand? Großeinkauf und nach ein paar Tagen ist es schon aufgegessen. Lebensmittel stillen lediglich aber unseren körperlichen Hunger. Was ist denn hier eigentlich gemeint, wenn wir diese Verse 1 bis 3 lesen? Gott bietet uns eine kostenlose Speise an, die unsere Seele satt macht. Und wenn ich Verse 2 und 3 lese, dann kommt mir eine Frage in den Sinn. Also, hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Hört mir zu und eure Seele wird leben. So steht geschrieben, welch eine Zusage und Ermutigung, oder? Und dann kam mir diese Frage in den Sinn, was verstehen wir eigentlich unter der Seele? Die Seele soll satt werden, also ich verstehe es nicht. Also habe ich mir noch mal ein paar Gedanken gemacht und nachgelesen. Häufig wird der Mensch als eine Seele definiert und damit auf die Ebene des Verstandes, der Gefühle und seines Willens reduziert, auf den ersten Blick. Und da kommen noch die fünf Sinne dazu und dann könnte man sagen, das ist die Seele, aber das ist es nicht ganz. Ich bin davon überzeugt, der Mensch ist ein Wesen nach Gottes Art. Wir finden es im Psalm 8, Vers 5 und 6, dort steht geschrieben, wie klein und unbedeutend ist der Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du und ich, wir sind weniger geringer gemacht als Gott. Im Urtext steht für das Wort Gott das hebräische Wort Elohim, was auch übersetzt werden kann mit Gottwesen. Also wir sind wenig geringer gemacht als ein göttliches Wesen. Was klar ist, Gott ist nicht Seele, sondern Geist. Der Mensch ist somit ein geistliches Wesen mit Körper und Seele. Nun wieder zur Seele zurück. Ich habe dann unter bibel.de folgende Beschreibung gefunden zur Seele. Die Grundbedeutung des im Deutschen mit Seele wiedergegebenen hebräischen Wortes Nefesh ist der Hals mit Luft und Speiseröhre, also dieser Bereich. Dieser Bereich ist ziemlich lebensnotwendig zum Atmen und zum Essen und Trinken. Also es sind Organe, die für das Leben des Menschen unverzichtbar sind. Von daher umfasst der Begriff der Seele oft gleich, Moment, von daher umfasst der Begriff Seele die grundlegenden Aspekte des Lebens. Essen, Trinken, Atmen. Und es gehört auch die Begriffe wie Vitalität, Empfindsamkeit, Bedürftigkeit, Sehnsucht sowie die körperliche und seelische Ganzheitlichkeit des Menschen dazu. Der biblische Begriff der Seele ist daher oft gleichbedeutend mit dem deutschen Ich. Dein inneres Wesen, dein Innerstes, das ist deine Seele. Der biblische Begriff meint das Innerste deines Lebens, deines Wesens. Ist stellvertretend für das von Gott geschenkte Leben des Menschen. Also nicht nur Gefühle, Willen, Verstand und die Sinne, sondern noch viel tiefer. Dein persönliches Ich und Wesen ist mit dieser Seele gemeint. Und das bekannte Gebot, Gott mit ganzer Seele zu lieben, ist also nicht nur eine Aufforderung an den Menschen, sondern zugleich Ausdruck, wie sehr der Mensch auf Gott angewiesen ist und sich zugleich nach seiner Zuwendung sehnt. Es ist dann dein Leben hineingelegt, dass du Sehnsucht hast nach Gott. In der Seele haben die menschlichen Gefühle und Gemütsbewegungen ihren Ort. Wir haben da einige Bibelverse, beispielsweise ist es die Seele, die Angst hat und gerettet werden möchte, in den Psalmen. Sie freut sich und jubelt, sie lobt Gott, lobe den Herrn, meine Seele. Kennen wir alle, Psalm 103. Und die Seele erleidet aber auch die ganz biologischen Realitäten wie Hunger und Durst. Die Seele steht für den ganzen von Gott geschaffenen Menschen. Und so blieb ich bei der Formulierung in Vers 2, eure Seele wird satt werden, sozusagen hängen. Meine Gefühle, mein Verstand, mein Wille soll satt werden, das kann es nicht sein, das ist so oberflächlich. Nein, mein Ich, dein Ich, du sollst ein ganzheitliches, lebendiges Wesen sein und dein Leben soll gesättigt sein. Dein inneres Ich soll gesättigt sein. Das steckt in diesen Worten drin. Und wer in Christus ist, der bekommt es. Der bekommt diesen übernatürlichen Frieden, diese Freude, diese Gerechtigkeit, dieses lebendige Leben in Christus. Und das ist der Wille Gottes. Das war für mich die Erkenntnis. Gott will, dass du ein gesättigtes Leben hast und nicht durstest und hungerst. Und dann ist die Frage aufgekommen bei mir, ja, wie wird denn unsere Seele satt? Wie geschieht das? Wie wird sie lebendig? Na klar, wenn ich Jesus aufgenommen habe. Aber dann gibt es noch einige Tipps und Hinweise, wie wir dazu kommen können. Indem wir zum Beispiel, wenn wir die ersten drei Verse lesen, indem wir zu Gott kommen, auf ihr Durstigen. Wenn du durstig bist, mach dich auf und komm. Und trinke Wasser des Lebens umsonst. Klar, Wasser, das wissen wir alle, dient dem Erhalt des Lebens für Mensch und Tier und Pflanzenwelt. Das wissen wir alles, ermöglicht Wachstum und Fruchtbarkeit. Aber lebendiges Wasser hier ist eine Metapher, die in der Bibel verwendet wird, um die geistige Nahrung und Erlösung darzustellen, die Jesus Christus bietet. Wasser ist ein Symbol von mehreren Symbolen für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, was macht er? Oder dieses Wasser, was hier angesprochen ist, was macht es? Wasser stellt die Fähigkeit des Heiligen Geistes dar, uns zu erfrischen, unseren geistlichen Durst zu stillen, uns zu reinigen und Leben hervorzubringen. Leben ohne Wasser ist unmöglich. Ein gesättigtes Leben ohne Heiligen Geist ist nicht möglich. Und indem wir Jesus nachfolgen, entwickeln wir unseren Innersten, in unserem Innersten eine lebendige Quelle, die in alle Ewigkeit unseren Durst nach Glück, Frieden und immerwährenden Lebens stillt. Wie wird unsere Seele satt und lebendig, war die Frage. Zum Beispiel auf dem ich auf ihn höre. Vers 2 und 3. Höre, hört zu, hört mir zu, steht da geschrieben in Vers 3. Und eure Seele wird leben, wird satt werden. Ohren und Herzen auf, sage ich mal. Nicht nur die physischen Ohren, sondern auch die Herzensohren sollten hier weit aufgemacht werden. Hört zu und esst Gutes. Gott spricht durch sein Wort und das Wort Gottes ist eine geistliche Nahrung. Und Jesus selbst sagt im Neuen Testament, dass er das Brot des Lebens ist. Geht hin, steht hier geschrieben, geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Da könnte man fast denken, oh, wenn ich nichts zahlen muss, dann schmeckt es nicht. Ja, wir sind ja oft so misstrauisch. Es muss etwas kosten. Lieber ein bisschen mehr, dann weiß ich, dass es gut ist. Aber hier ist das Angebot kostenlos. Er hat nur Gutes für dich. Gott hat nur Gutes für dich. Der plant nichts Schlechtes. Gott hat nur Gutes für dich. Interessant fand ich dann das biblische Verständnis von Milch und Wein, was auch hier erwähnt wird. Milch und Wein sind der Inbegriff von Überfluss und Freude. Wenn man Milch und Wein zu trinken hat, dann sind nicht nur die Grundbedürfnisse gestillt, sondern dann geht es uns richtig gut. Es sollte richtig gut gehen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist die grundsätzliche Ausrichtung von Gottes Herzen für dein Leben. Wie wird unsere Seele satt und lebendig? Ein weiterer Tipp in diesen Versen, ihn suchen und zu ihm rufen. Ihn suchen in Höhen und Tiefen des Lebens. Ja? In den Tiefen ist es manchmal einfacher, weil dann geht es mir ja dreckig, aber wenn es mir gut geht, darf ich ihn weiter zu ihm rufen. Und in der Not rufen, ja, ich habe es selbst erlebt vor 30 Jahren, da sagte meine Mutter zu mir, Andreas, schau doch mal an die Telefonnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen, steht da geschrieben. Und ich habe es erlebt. Er hat mein Rufen gehört und hat mein Leben verändert. Also, ganz aktive Tipps. Hören, also kommen, hören, suchen und rufen. Suche den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf zu ihm, solange er nahe ist, steht in Vers 6. Gott bietet uns eine Rettung an. Aber damit sie uns nützt, müssen wir aktiv kommen. Er hat Geduld, klar. Gott ist geduldig, aber ich möchte dich ermutigen. Komm zu ihm, komm zu seinem Gnadenthron, mach dich auf. Ansonsten würdest du seelisch verhungern, sage ich dir, und dahin siechen. Aber ich habe das Lebensglück in Christus gefunden und ich kann dir nur sagen, komm zu ihm, mach dich auf. Er hat Gutes vorbereitet. Jesaja wollte Gottes Verheißungen neu zur Sprache bringen, für die Verzweifelten, für die Abgefundenen, für die Fragenden, Suchenden, für Widerspenstigen und die hoffnungslos sind. damals die Israeliten, aber er spricht auch heute zu uns, zu dir und zu mir. Jesaja war so eine Art Marktschreier. Also wie, man muss sich das nur vorstellen, Wochenmarkt in Burghausen, gibt es sowas hier? Schon. Ja? Marktschreier auch? Weniger. Aber in Hamburg, im Fischmarkt zum Beispiel oder wo auch immer, da gibt es richtige Marktschreier. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Ihr Durstigen, hey, kommt! Kommt, hier gibt es was umsonst. Jesaja, unser Marktschreier. Na, ich will das nur ein wenig mit Witz weitergeben, aber stellen wir uns das einfach mal lebendig vor. Gott ruft durch Jesaja zu dir. Komm, wenn du durstig bist, wenn du hungrig bist nach einem gesättigten Leben. Ja, letztendlich ist es eine Einladung zum Heil und zu diesem Leben, wovon ich gerade gesprochen habe. In den ersten drei Versen. Das ist die eine Botschaft. Aber in Vers 3, im zweiten Teil, 3b, gibt es noch eine weitere wunderbare Zusage Gottes an dich und an uns. Er sagt, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Ja, und dieses Wort, das sagt er nicht einfach so. Er sagt ja nicht, ich möchte. Das wäre ganz schön. Nein, Gott hat eine Entscheidung getroffen für dich und für mich und für uns. Er sagt hier ganz klar, ich will. Ich will einen Bund, einen ewigen Bund mit dir, mit euch schließen. Es ist sein Wille und es ist seine Entscheidung und sein Wort steht für immer und ewig. In diesen Versen lesen wir also, Gott will, dass uns Heil widerfährt und er ist treu mit seinem Bund an dich und an mich. Schauen wir jetzt auf die Verse 6 bis 13. So zweiter Teil, Halbzeit in dieser Predigt. Welche Botschaften können wir hier herauslesen? Suche den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft zu ihm, der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, er bekehrt euch, ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Wir sollen zu Gott rufen. Ich habe schon angesprochen, solange er nahe ist. Heißt das eigentlich, dass Gott vorhat, von uns wegzuziehen? Nein, natürlich nicht. Gott steht wie ein Fels. Seine Zusagen stehen für immer und ewig. Aber es ist oft so, dass wir uns von ihm entfernen. Immer wieder neu. Immer wieder neu kommt es vor, dass wir vielleicht auch Mauern der Sünde aufbauen und dann fühlen wir uns getrennt von ihm und werden immer einsamer. Ich habe so in meinem Leben erkannt, die Hinwendung zu Gott wird immer schwieriger, wenn das, was uns von ihm trennt, immer länger her ist. Wenn ich es aufschiebe und nicht umkehre. Denn ist das schlechte Gewissen da, Schamgefühl, und die Einsamkeit wächst. Und ich kann nur sagen, hey, Geschwister, lasst es doch erst gar nicht zu. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Also meine Einladung ist, warte doch nicht ab, bis Gott weit weg ist oder du das Gefühl hast, er wäre weit weg, sondern suche ihn, komm zu ihm und komm auf seinen Schoß. Vergebung ist da. Für Gottlose wie auch für Kinder Gottes, die sich warum auch immer von ihm getrennt haben oder auf Umwegen sind. Komm nach Hause. Komm auf den Thron, auf den Schoß des Vaters. Er wartet auf dich. Vergebung ist viel da. In Jesus ist alles möglich. So, komm nach Hause, damit du sicher bist und dieses erfüllte Leben bekommst, was Gott für dich hat. Also wir hören da aus diesen Versen, kehr um und suche nicht deine oder eine andere Stärke als Christus alleine. Ja, das waren die Verse 6 und 7. Jetzt kommen wir zu 8 und 9 und die sind sehr bekannt, oder? 8 und 9, man kann sie hier lesen, in den Sprüchen, Vers 16 und 9 steht, der Mensch denkt, Gott lenkt. Kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Letztendlich ist es fast eine Zusammenfassung von diesen zwei Versen. Diese Weisheit, die da zusammengefasst ist, was der Prophet Jesaja ausdrückt. Meine Gedanken, hey, sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und das ist so gut zu wissen. Ich bin nicht allein, da ist jemand, der ist viel weiser als ich. Es besteht also ein himmelweiter Unterschied zwischen menschlichen Gedanken und Gottes Wegen, zwischen menschlichen Vorhaben und Gottes Plänen. Ein himmelweiter Unterschied, so steht es ja geschrieben. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde. Weiß jemand, wie hoch der Himmel ist? Ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen. Also die Raumfahrtbehörde, welche das auch immer ist, die sagt, die Glashülle um die Erde herum ist 100 Kilometer. Man geht einfach 100 Kilometer davon aus, danach geht es wahrscheinlich noch weiter, 100 Kilometer. Nur mal so, um ein Gefühl zu bekommen. Wir fliegen, glaube ich, mit Flugzeugen 10 Kilometer maximal. Ja? Der Himmel ist viel höher als die Erde und seine Gedanken viel höher als meine und deine. Ja, kein Wunder, denn es besteht ja auch ein himmelweiter Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit, zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ich stelle mir hier die Fragen, wie sind denn eigentlich menschliche Gedanken? Häufig und immer wieder. Sind sie gut? Sind sie immer auf der Glücksebene? Immer mit Hoffnung und Zuversicht? Ja, ich freue mich, wenn ich gut drauf bin, aber es gibt manchmal nur wenige Sekunden und Minuten am Tag, wo ich dann vielleicht mal andere Gedanken habe. Ich glaube, wenn wir unter Druck sind, kommen auch ganz schnell andere Gedanken. Deswegen diese Frage, wie sind eigentlich unsere Gedanken? Wenn Gott die Gedanken hier anspricht, dann muss es auch andere geben als seine. Bereits im ersten Buch der Bibel steht, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich weiß, das ist keine schöne Botschaft. Andererseits ist es sehr erlösend zu wissen, dass Gott höher und größer ist und ich in Jesus diese Erlösung habe, in die Freiheit zu kommen und gute Gedanken mehr und mehr zuzulassen und zu üben. Ja, die Gedanken, die nicht gut sind, unter die Füße Jesu zu kriegen und zu herrschen über meinen Gedanken. Mit Gottes Geist ist es möglich, da hineinzuwachsen. Ich sage mal, wir sind Übende und Lernende, ein Leben lang. Aber mit Jesus können wir wachsen. Wir sind auf Wachstum ausgerichtet, auch in unseren Gedanken. Auch im Jesaja-Wort übrigens steht etwas Interessantes. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken. Das ist irgendwo, immer wieder kommt es vor im Leben, dass wir auch mal negative Gedanken haben. Gerade wenn uns was Schlechtes widerfährt, Ungerechtigkeit oder jemand mich verletzt hat, immer wieder verletzt hat. Wir Menschen sehnen uns ja letztendlich nach Anerkennung. Und wenn wir keine Anerkennung bekommen, dann sind wir empfänglich für schlechte Gedanken, behaupte ich mal. Die können uns gefangen nehmen. Und darum ist es gut, dass wir darin üben, auch über die Gedankenwelt zu regieren mit Gottes Hilfe. Wie ist Gott? Also unsere Gedanken können mal schlecht sein. Vielleicht auch böse. Wie sind denn eigentlich Gottes Gedanken? Und da ist denn Psalm 103 so wunderschön. Möchte ich mal kurz zitieren. Wie denken Gott, wenn wir ihn, also können wir Gott verletzen? Das ist ja so eine theologische Frage, die kann ich gar nicht so schnell beantworten. Aber wenn wir Abstand von ihm nehmen, als seine geliebten Kinder, ist ja schmerzhaft. Aber wie sind seine Gedanken über uns, über dich und über mich, wenn wir weit weg sind von ihm? Dann steht im Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel, und da haben wir es wieder, so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wow! So hoch der Himmel ist, so ist er. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er rechnet nicht nach deinen Sünden ab. Wenn unsere Gedanken und Wege falsch oder ungut sind, Gottes Gedanken und Wege aber sind gut. Und dann ist es doch eigentlich so, dann kann ich doch nur sagen, Menschheit, wacht auf, kehrt um. Wenn ihr gute Gedanken, ein gesättigtes Leben haben wollt, dann kehrt um und lebt nach den Worten Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über euren Gedanken. Gott ist so groß. Gottes Sicht ist größer als deine und meine. Ich möchte zwei Zeugnisse erzählen. Ich habe meine Frau gefragt, also ich darf. Ich darf. Meine Frau, wir gehen 30 Jahre zurück. Wir haben 1992 geheiratet. 1992 hat sie ihr Grundschullehramt in Salzburg beendet. Mit 21 fertige Grundschullehrerin. Dann heirateten wir und sie kam mit nach Hannover. Das war ein großer Schritt für sie. Einmal die Entfernung, 800 Kilometer, Familie verlassen. Aber in Hannover haben wir dann gewohnt und gelebt. Und sie kam mit ihrer Qualifikation und wollte eigentlich Lehrerin sein. Und was sagen Sie, Norddeutschen da oben? Es wird nichts anerkannt. Und der Schmerz war groß. Und sie schrie zu Gott, was ist denn das? Was ist das? Hast du gute Gedanken? Was hast du gute Pläne? Und die Not war so groß und sie fing dann an, als Hilfskraft zu arbeiten. Und es kam so, nach einiger Zeit war es so, dass sie bei der Freien Evangelischen Schule, das war ein privater Schulträger mit Gläubigen, überkonfessionell, da konnte sie anfangen als Schulsekretärin. Da war sie schon mal mit einem Schritt in der Schule. Und trotzdem, sie war ja nicht in ihrem Grundberuf. Und dann kamen Bewerbungen rein von anderen Lehrerinnen und Lehrern. Sie sagte, Herr, und du? Siehst du mich nicht? Siehst du mich? Dann durfte sie mal hin und wieder Vertretungsunterricht machen. Das war schon mal ganz schön. Und dann war es so, dass eines Tages die Schulleitung kam und sagte, Frau Karau, wir würden Sie gern bei der Regierung anmelden und einen Antrag stellen, dass Sie unterrichten dürfen. Und dann kam das Wunder. Sie bekam für alle Fächer die Genehmigung zu lehren in der Grundschule. Sie war die jüngste Klassenlehrerin, glaube ich, in Niedersachsen. Und Gott ist einfach groß. Gottes Gedanken sind höher als deine und meine. Halte durch. Gott ist gut. Hört man mich? Versteht man mich? Ja? 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 Ah, okay. Gut, also, so ist es. Du bist gefangen, denkst, du kommst da nicht raus, keiner sieht mich, da ist niemand, der mich liebt. Aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge und ich bin so, und wir waren so glücklich, wie Gott Wege ebnet. Gottes Wege sind größer. Seine Sicht ist größer. Und ähnlich habe ich es bei mir erlebt. Ich muss nur kurz schauen, welche Geschichte ich bringen wollte. Ah ja, 1991 habe ich mich neu bekehrt, sage ich mal. Ja, ich war gläubig, aber nicht fest in einer Gemeinde. Und ich lebte in Hannover, hatte eine Krisenzeit, habe mich ganz neu nach Jesus ausgestreckt, habe ich 91 taufen lassen. Dr. Heinrich Christian Rust ist ein Baptistentheologe, ein charismatischer Mann. Und er segnete mich nach der Taufe und sagte nur ein Wort oder einen Satz. Und Andreas, du sollst ein Burgenbauer werden für müde Menschen. Ich war damals Krankenpfleger. Ich habe es mir aufgeschrieben, was Gott gesagt hat. Kleiner Tipp für alle. Gott redet, schreib es auf, bewahre es im Herzen. Und dann dachte ich mir, ja, Burgenbauer für müde Menschen. Ich kann da jetzt nichts mit anfangen. Dann lernte ich meine Frau kennen. 2002 bin ich nach Burghausen gekommen, übrigens. Dann durfte ich dort arbeiten. 2010 ungefähr habe ich die Leitung übernommen vom Wohnverbund in Burghausen, habe dann in Burgkirchen noch etwas aufbauen dürfen, planen dürfen. Ich wurde ein Burgenbauer für müde Menschen, nämlich für psychisch kranke Menschen. Der Wohnverbund der Diakonie ist eine Einrichtung für müde Menschen, denen es seelisch schlecht geht. Und vielleicht auch mal suizidal sind. Und dann hat sich das geschlossen. 1991 hat Gott in mein Leben gesprochen. Er hatte seine Gedanken dabei. Ich habe noch nichts erkannt. Und es hat Jahre gedauert, aber Gott hat es hervorgebracht. Halleluja, ich bin begeistert von Gott. Ich bin begeistert. Burgenbauer für müde Menschen. Silke, und du bist mit an Bord. So schön, dass sich da die Wege geschlossen haben. Ja? Gottes Wege sind großartig. Also meine Ermutigung aus diesen Versen, seine Gedanken sind größer als deine, ebenso seine Wege. Zum Abschluss möchte ich auf Verse 10 und 11 kurz kommen. Man kann sie, glaube ich, hier an der Wand auch lesen. 10 und 11. Gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und wird ihm gelingen, wozu ich es sende. Wenn in der Wüste Regen fällt, dann wachsen dort herrliche Pflanzen, Oasen. Schauen wir auf das Land Israel, so ein Kibbutz, fruchtbar, schön. Überhaupt Israel hat sich fantastisch entwickelt, mit Gottes Hilfe, es ist fruchtbar geworden. Wenn Regen fällt, dann geschieht etwas, dann geschieht Wachstum. Und wenn Gottes Wort im Menschenherzen fällt, da beginnt es dort zu blühen und Frucht zu bringen. Haben wir noch Zeit für ein Zeugnis? Ich bin so frei. Meine Mutter gestern Abend, sie ist 81, lebt allein in Cuxhaven und sie begleitet eine Dame, die ist auch so an die 80, nicht ganz. Und diese Frau ist ziemlich esoterisch drauf, hat aber seit über einem Jahr den Kontakt zur freien evangelischen Gemeinde, zu meiner Mutter, so die alten Damen treffen sich und man merkt immer wieder so, sie ist da nicht wieder richtig wiedergeboren. Sie hat sehr negative Haltungen und schimpft viel. Soweit, dass auch die Freundinnen, die älteren Damen gesagt haben, jetzt ist Stopp, jetzt kannst du wieder nach Hause fahren, wenn du jetzt weiterredest, das wollen wir nicht. Jetzt hat sie am Eiferkurs teilgenommen. Gestern Abend sagt meine Mutter, Andreas, die hat einen Brief an Jesus geschrieben, runtergeschrieben und hat eine Lebensübergabe gemacht und die ist wie verändert. Die ist wie verändert. Der Geist Gottes hat da voll hineingewirkt. Das Wort Gottes wirkt so, wie es will. Und ich war echt total ermutigt. Ich dachte, ich muss es heute hier morgen bringen. Ja, wenn Gottes Wort in Menschenherzen fällt, dann beginnt es zu blühen. Es wird Frucht hervorbringen. Und Gottes Liebesgedanken breiten sich aus in jedem Menschen, der Jesus nachfolgt. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und Gott begegnet uns an so vielen Situationen. In der Taufe, jetzt hier im Gottesdienst, vielleicht auch in der Beichte, wenn Vergebung ausgesprochen wird, im Lesen und Hören der Bibel selbst. Gott hat alle Möglichkeiten, zu dir zu sprechen. Egal, wo du bist. Und das ist so ermutigend. Du bist nicht abhängig von diesem Gottesdienst, aber es ist immer gut, da zu sein. Aber Gott, mach deine Ohren auf. Gott hat jederzeit die Möglichkeit, hineinzusprechen in dein Leben. Und die Wege werden sich ändern, wenn du gehorsam bist. Das Wort Gottes ist nicht nur in erster Linie rein Information, sondern es ist Kraft. Das Wort kann etwas und wirkt etwas. So wie der Regen, der vom Himmel fällt, so wirkt das Wort Gottes, wie es ihm fällt. Gottes Wort hat die Kraft und die Macht, das zu tun, was wir von uns aus nicht schaffen. Denn es wird gelingen, wozu ich es sende, sagt Gott in Jesaja. Liebe Geschwister, zum Abschluss noch eine kleine Zusammenfassung. Gottes Sicht ist größer als deine und meine. Und ich habe rausgezogen ein paar Botschaften, ein paar Wahrheiten, die ich so erkannt habe. Gott will unser Heil und ein lebendiges, sattes Leben für uns. Erstens. Zweitens. Er ist treu. Bei ihm ist viel Vergebung. Sein Bund steht ewig. Ein weiteres, höre und kehr um. Suche nicht woanders Stärke. Höre, kehr um, komm zum Gnadenthron. Suche ihn. Viertens, seine Gedanken sind größer als deine und seine Wege ebenso. Und zum Schluss, seine Worte sind machtvoll. Nimm sie täglich zu dir, halte daran fest, Gott liebt dich. Gott ist mit dir. Das will er dir heute Morgen sagen. Amen.